Als ich etwa 11 Jahre alt war, hatte ich eine regelmäßige Babysitterin namens Jane. Mein Bruder und meine Schwester waren 17 und 18, also waren sie entweder zu cool, um auf mich aufzupassen, oder mit der Schule beschäftigt. Jane war in ihrem Alter, aber ich glaube, ihre Familie hatte nicht viel Geld, also passte sie fast jedes Wochenende auf mich auf, anstatt normale Teenager-Dinge zu tun. Meine Familie lebte in einer recht wohlhabenden Sackgasse am Ende eines großen Wohngebiets. Es war eines dieser Viertel, in dem die Häuser je weiter hinten, desto schöner wurden. Die Häuser vorne an der Hauptstraße waren nicht so schön, aber immer noch nicht schlecht oder so. Dort lebte Jane. Da ich 11 und vorpubertär war, war ich eine riesige Nervensäge, aber nicht für Jane. Ich betrachtete sie als beste Freundin. Wir haben so viele lustige Dinge zusammen gemacht und ich konnte wirklich erkennen, dass Jane mich liebte. An einem Samstagabend machte meine Mutter Pläne für die nächste Woche. Aber zum ersten Mal konnte Jane nicht babysitten. Sie hatte ihren ersten Abschlussball. Sie war sehr aufgeregt, weil der Junge, in den sie seit Jahren verliebt war, sie gefragt hatte. Ich wusste das, weil sie mir schon erzählt hatte, dass sie ihn mochte, seit sie mit der Highschool angefangen hatte. Meine Mutter und ich waren beide sehr aufgeregt für sie und ich sah meine Mutter ihr viel mehr Geld als gewöhnlich geben. Janes Augen füllten sich mit Tränen. Sie umarmte uns beide und ging. Da es Mitte der 90er Jahre war, bekam jeder Babysitter durch Mundpropaganda. Meine Mutter hörte von einer anderen Mutter, dass ein Mädchen, das früher auf ihre Kinder aufgepasst hatte, gerade nach der Graduiertenschule wieder ins Elternhaus gezogen war. Sie wohnte die Straße von Jane entfernt. Ihr Name war Becky und meine Mutter rief sie an, um zu fragen, ob sie an diesem Samstag auf mich aufpassen könnte. Becky sagte aufgeregt ja und stellte meiner Mutter einige etwas seltsame, aber nicht wirklich beunruhigende Fragen, wie zum Beispiel, wie groß ich war, wie ich aussah und so weiter. Es könnten auch noch andere Fragen gewesen sein, aber ich hörte nur die Seite meiner Mutter. Als sie auflegte, sagte meine Mutter zu meinem Vater, »Wow, die ist wirklich gründlich!« Ich war ein bisschen nervös, da Jane die Einzige war, die seit Jahren auf mich aufgepasst hatte. In den seltenen Fällen, in denen sie es nicht konnte, sagten meine Eltern normalerweise ihre Pläne ab. Aber das war eine Arbeitsfeier und mein Vater wurde geehrt. Also war das keine Option. Ein paar Tage bevor Becky kommen sollte, bettelte ich meine Mutter an, Jane anzurufen. Ich wollte sehen, ob ich am Abend des Abschlussballs zu ihr kommen und sie in ihrem Kleid sehen konnte. Meine Mutter sagte immer wieder, dass sie nicht wollte, dass ich dort war und dass ich Bilder sehen könnte, aber ich bestand darauf. Also rief meine Mutter Jane an und gab mir das Telefon. »Hey May, wie geht's dir?« »Gut. Ich wollte fragen, ob ich am Samstag zu dir kommen kann, um dich in deinem Abschlussballkleid zu sehen.« »Natürlich. Ich lasse mir noch die Haare machen, aber du kannst nachher kommen, vielleicht gegen 17.30 Uhr. Sag deiner Mutter, sie soll vorher anrufen und sicherstellen, dass ich zu Hause bin.« »Es wird nicht meine Mutter sein. Es wird Becky sein.« Tote Stille. »Was?« »Da du nicht auf mich aufpassen konntest, hat meine Mutter ein Mädchen namens Becky gefunden, das es tun wird.« Lange Pause. »Okay, Süße, das ist in Ordnung.« Sie drängte mich schnell, das Telefonat zu beenden. Am nächsten Tag ging ich zur Schule und kam nach Hause, wo meine Mutter gerade den Hörer auflegte und den Kopf schüttelte. »Arme Jane, ihr Date will sie nicht mehr mitnehmen. Sie hatten einen Streit. Sie wollte wissen, ob sie trotzdem auf dich aufpassen kann an diesem Samstag. Ich fühle mich schlecht, Becky abzusagen, aber es liegt ganz bei dir.« Natürlich habe ich mich für Jane entschieden. Und wie immer hatten wir jede Menge Spaß. Ich habe den Abschlussball nicht erwähnt, weil ich sie nicht traurig machen wollte. Aber dann fragte sie mich, ob ich mich verkleiden wolle. Wir machten uns gegenseitig die Haare, zogen die Kleider meiner Mutter an und machten Fotos mit dem Polaroid meiner Mutter. Es war der schönste Abend im Leben einer Elfjährigen. Jane ging aufs Community College und als sie auf eine vierjährige Schule ging, brauchte ich keinen Babysitter mehr. Wir blieben danach noch ein wenig in Kontakt, aber schon bald hatten wir beide viel zu tun und verloren den Kontakt. An diesem Punkt endete die Geschichte, bis zu diesem letzten Wochenende. Ich traf Jane in einer Bar. Sie war nicht nüchtern. Tatsächlich war sie sehr betrunken. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Sie war sehr dünn und es sah aus, als hätte sie Spuren an den Armen. Das machte mich sehr traurig, denn sie war einer der Menschen, die ich am meisten auf der Welt liebte. Zumindest früher einmal. Ich setzte mich neben sie an die Bar und fragte sie, wie es ihr gehe. Ihr Gesicht erhellte sich und sie umarmte mich herzlich. Ich wusste immer, dass du es zu etwas bringen würdest. Sieh dich an. Du bist so erwachsen und schön. Du siehst auch toll aus, Jane. Nein, tue ich nicht. Aber das ist okay. Wir fingen an zu reden und sie trank noch mehr. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich in einer Blackout-Situation befand. Sie war mit einer Gruppe von Leuten zusammen, die ihre Freunde zu sein schienen, also machte ich mir keine großen Sorgen um sie. Aber ich wollte sie aus irgendeinem Grund trotzdem nicht verlassen. Sie schien sich wirklich zu freuen, mich zu sehen. Wir fingen an, in Erinnerungen zu schwelgen. Und als ich wieder an der Reihe war, eine Geschichte zu erzählen, sagte ich: Weißt du noch, wie dieser Drecksack dich für den Abschlussball versetzt hat, so dass wir unseren eigenen Abschlussball mit Bildern und allem inszeniert haben? Das war toll. Sie schaute mich mit vernebelten Augen an und lächelte ein wenig. Er hat mich nicht versetzt. Die Ersatzbabysitterin war ein krankes Arschloch. Als ich klein war, schlug sie mich, missbrauchte mich sexuell, bedrohte mich und sperrte mich in Schränke. Dann lud sie ihren Freund ein, um das Gleiche mit mir zu machen. Sie sagte mir, wenn ich es jemandem erzähle, würde sie meine Familie umbringen und ich müsste in einem Waisenhaus leben. Sie hat auch Fotos von mir gemacht. Ich hatte es verdrängt, bis sie an diesem Tag ihren Namen sagten. Jetzt ist alles wieder da. Alles. Ich hätte es jemandem erzählen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ich wollte einfach nicht, dass die Leute wissen, was mit mir passiert ist. Ich dachte, sie würden mich anders ansehen. Ich bedauere so viel. Wer weiß, was sie noch getan hat. Sie setzte ihren Drink ab und umarmte mich und sagte: Schön, dich zu sehen. Als hätte sie nicht gerade eine große Bombe auf mich geworfen. Sie stolperte mit ihrem Freund hinaus. Alles kam mir wieder in den Sinn. Das Telefongespräch mit Becky mit all den Details. Janes Schweigen, als ich Beckys Namen nannte. Wie Jane jedes einzelne Wochenende bei mir blieb, bis ich alt genug war, um keinen Babysitter mehr zu brauchen. Manche Leute sagen, Jane hätte es jemandem erzählen sollen, aber sie war nur ein Kind. Aber sie war ein außergewöhnliches Kind. Sie gab ihren Abschlussball auf, um mich zu retten. Danach hat sie jedes einzelne Wochenende geopfert, damit mir nie etwas passieren würde. Sie war mein Schutzengel. Leider hatte Jane nicht ihre eigene Jane. Und das macht mich furchtbar traurig. Also Becky, lass uns nicht treffen. Wenn wir es doch tun, könnte ich dir den Hals umdrehen, weil du das Leben des außergewöhnlichsten Menschen, den ich je gekannt habe, verändert hast. Das ist etwas, das diesen Freitag passiert ist, während ich auf die Kinder aufgepasst habe. Zur kurzen Erklärung, ich bin 21 Jahre alt, Studentin und Babysitter seit ich 14 bin. Ich bin in nichts wirklich eine Expertin, aber über die Jahre habe ich Vorsicht und Resilienz gelernt. Mit 15 habe ich Babysitterkurse in unserem Jugendzentrum besucht, sowie einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Ich babysitte mindestens einmal im Monat für diese Familie. Ich mag sie, weil sie mir mehr bezahlen als meinen üblichen Stundenlohn. Sie haben ein großes Haus mit Internet, das ich zum Hausaufgabenmachen nutzen kann, und die beiden Kinder sind überraschend gut erzogen und gehorsam. Die beiden Eltern haben so etwas wie ein monatliches Ritual, bei dem sie gegen 17 Uhr aus dem Haus gehen und erst kurz nach 2 Uhr morgens zurückkehren. Mir wird immer angeboten, im Gästezimmer zu schlafen und bis zum Morgen zu bleiben. Normalerweise bleibe ich einfach wach, nutze ihr Satellitenfernsehen und gehe, wenn sie zurückkommen. Das Haus befindet sich in einer schönen Nachbarschaft ohne viele Nachbarn. Sehr ruhig. Außerdem ist das Haus mit einem Alarmsystem ausgestattet, dessen Code ich kenne und das ich über mein Handy ein- und ausschalten kann. Das wird gleich noch relevant. Also nehme ich die Kinder immer zu einer Pizzeria, die auch einen Spielhallenbereich hat. Ich mache das, damit sie sich austoben und früh ins Bett gehen. Außerdem ist das kleine Mädchen, auf das ich aufpasse, auf einer Mission, ein Familienset von Stofftieren aus dem Preisgeschäft zu gewinnen. Ich wäre die schlechteste Babysitterin der Welt, wenn ich sie nicht bei diesem Vorhaben unterstützen würde. Falls sich jemand fragt, nach Freitagabend braucht sie nur noch das Papa-Stofftier, um ihre Sammlung zu vervollständigen. Los, Mädchen. Jedenfalls, ich schweife ab. Ich saß an einem Tisch und beobachtete sie, wie sie im Bällebad spielten, während ich auch auf meinem Handy tippte. Ein Paar kam herüber und setzte sich an denselben Tisch wie ich. Es war ein langer Tisch mit Eltern, die hier und da verstreut saßen, also war das nicht beunruhigend. Das Paar sah normal aus. Beide waren wahrscheinlich Mitte 20, vielleicht etwas älter. Sie unterhielten sich miteinander, aber dann fragte der Mann mich, »Bist du diejenige, die auf die Kinder von Dr. So und So aufpasst?« Die Eltern dieser Kinder sind beide Ärzte. Und in dieser Region, in der wir leben, ist dies eine häufige Information. Aber ich entschied mich trotzdem, ihre Frage mit einer irrelevanten Aussage zu beantworten. »Ich frage mich, was sie hier für den Pizzateig benutzen.« »Ja, ich weiß. Ich bin ein Meister der Täuschung. Ich verdiene einen Oscar für meine Darbietung. Sie schienen jedoch durch meinen cleveren Trick hindurchzusehen.« Sie begannen, merkwürdige Bemerkungen zu machen. Sie sprachen über die Eltern der Kinder, kommentierten die Tochter und fragten sich, ob sie so schön wie ihre Mutter aussehen würde. Okay, Leute. Ich weiß nicht, ob das creepy gemeint war, aber ich werde einfach auf Nummer sicher gehen und so tun, als ob es das war. Dann sagte die Frau zu mir, und ich zitiere, »Lassen Sie dich wirklich so aussehen, während du auf Ihre Kinder aufpasst?« Sie deutete mit ihren Augen auf mein T-Shirt, das zugegebenermaßen ein bisschen eng war, aber abgesehen von einer kleinen Brustfalte nicht wirklich aufschlussreich. Ich habe einen schmalen Körperbau und eine große Brust. Es sind gerade 30 Grad in meiner Region der USA, also kann ich nicht wirklich einen Hoodie tragen. Und meine Brüste haben eine Art Crips und Bloods Beziehung zu jedem Shirt mit Knöpfen. Ich sah das als mein Signal, um die Kinder zu holen und sie zu ihren Preisen zu bringen, damit wir dann verschwinden konnten. Nach einigem tiefgründigen und philosophischen Debattieren erhielten sie beide ihre Preise und wir machten uns auf den Weg zurück zum Haus. Fast forward ein paar Stunden. Beide Kinder waren gebadet und ins Bett gebracht worden. Ich trug eine herzliche Version von Gute Nacht Mond vor und las ein sehr gruseliges Kapitel von Der Werwolf vom Fiebersumpf und tuckerte sie ins Land der Träume. Es war gegen 21 Uhr. Ich hatte meine Hausaufgaben erledigt und sah einfach Fernsehen, als ich plötzlich Geräusche auf der Veranda hörte. Zuerst dachte ich nicht viel darüber nach, aber dann begann der Türknauf heftig zu rattern. Zuerst wollte ich zur Haustür gehen, um zu sehen, wer es war, aber mir fiel plötzlich ein, dass es spät in der Nacht war, ich allein mit den beiden Kindern zu Hause war und ich sehr gerne leben wollte. Ich drehte mich um meine Tasche zu holen, in der ich meinen Taser aufbewahre. Während ich mich bewegte, begann auch die Hintertür zu rattern, begleitet von einigen Klopfgeräuschen. Da erinnerte ich mich, dass ich das Alarmsystem nach meiner Rückkehr nicht aktiviert hatte. Wenn dies ein Horrorszenario gewesen wäre, hätte der Alarm natürlich nicht funktioniert und die Eindringlinge wären ins Haus gekommen. Ich möchte niemanden enttäuschen, falls du etwas Spannenderes erwartet hast, aber ich aktivierte es wieder ganz einfach ohne Vorfälle. Ich rannte nach oben, holte die beiden Kinder und brachte sie in den begehbaren Kleiderschrank des Elternschlafzimmers. Ich hasse es immer noch, dass ich sie erschreckt habe. Als ich sie zusammenholte, gab ich ihnen keinen Kontext, was gerade los war. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass jemand versuchte, ins Haus einzubrechen, aber der Zustand der Ungewissheit schien noch schlimmer zu sein. Ich sagte ihnen, sie sollten dort bleiben und ruhig sein und die Tür nur öffnen, wenn sie mich reden hören. Dann schloss ich die Zimmertür ab, die einzige Tür im Obergeschoss, die abschließbar ist. Ich saß dort mit meinem Taser in der Hand und drückte den Panikbutton in der Handy-App. Es vergingen mehrere Minuten, dann bekam ich die Benachrichtigung über die App, dass das Alarmsystem deaktiviert wurde. Ich hatte vor, den Notruf zu wählen, obwohl der Panikbutton das bereits erledigt hatte. Aber ich fand es besser, es wieder zu aktivieren. Dann wurde es wieder deaktiviert, also aktivierte ich es erneut. Dann wurde es wieder deaktiviert, also stellte ich es wieder ein. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich hören, was sich wie zwei Paar Schritte anhörte, die Treppe hinaufkam. Gute Arbeit. Du hast dich mit zwei möglichen Angreifern eingeschlossen. Ich hielt mich zusammen, um der Kinder willen, aber tief im Inneren hatte ich solche Angst. Als ich die Schritte näher an der Tür hörte und den Türknauf sich drehte, atmete ich tief durch und zog den Auslöser an meinem Taser, nur um ihnen zu zeigen, dass ich bewaffnet war, obwohl das in der Realität wenig nützte. Ich informierte sie durch die Tür, dass der Alarm ausgelöst worden war und die Polizei unterwegs war. Zum Glück wurde ich von einer vertrauten Stimme begrüßt. Mein Name? Hier ist Doktor. Sein Name. Du bist in Sicherheit. Ich öffnete die Tür, rannte in seine Arme und begann zu schluchzen. Ich hatte erst jetzt wirklich realisiert, wie sehr ich Angst hatte, als es vorbei war. Die Kinder kamen heraus, ohne dass ich ihnen das Okay gegeben hatte, aber ihre Eltern waren da, also lasse ich es durchgehen. Als ich den Alarm auf meinem Handy aktiviert hatte, erhielten sie beide die Benachrichtigung von dem Ort, an dem sie sich befanden. Mit der App hat man auch die Möglichkeit, die Kameras auf der Veranda anzusehen. Als sie die Benachrichtigung erhielten, dass der Panikbutton aktiviert wurde, sahen sie durch die Kamera, dass Menschen auf beiden Seiten des Hauses waren, ein Mann und eine Frau. Als der Alarm immer wieder deaktiviert wurde, versuchten sie, ins Haus zu gelangen. Ein Polizeibericht wurde von ihnen eingereicht und ich gab eine Aussage ab, in der ich die beiden seltsamen Leute erwähnte, die ich an diesem Tag getroffen hatte, obwohl es wirklich keine Beweise gab, die sie direkt mit den Eindringlingen in Verbindung brachten. Auch das Kameramaterial lieferte keine positiven Gesichtserkennungen. Also ja, ich hatte Angst. Ich komme langsam darüber hinweg. Ich bin einfach dankbar, dass das Paar, für das ich babysittete, nah genug war, um zu mir zu kommen. Ich hasse es zu sagen, aber ich finde, die Reaktionszeit der Polizei war schrecklich. Momentan bin ich wieder in meiner eigenen Wohnung, eine Stunde entfernt. Ich habe einmal nachgefragt, wie es den Kindern geht, und es geht ihnen gut. Ich bin einfach froh, dass sie in ihrem Haus richtige Sicherheitsvorkehrungen hatten und dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, fällt mir aus zwei Gründen schwer, darüber zu sprechen. Der erste Grund ist, dass der Hauptteil der Geschichte stattgefunden hat, als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, was es schwer macht, die meisten Details der Geschichte zu erinnern, was auch ein Teil des Grundes ist, warum sie mich seit 20 Jahren verfolgt. Der andere Grund ist, dass mich diese Geschichte unbehaglich macht, selbst darüber nachzudenken. Und dies vielleicht das dritte Mal ist, dass ich sie wirklich vollständig erzähle. Kurze Hintergrundgeschichte. Ich wurde in einer sehr engen, großen Familie geboren und aufgezogen. Wir alle lebten etwa eine Meile voneinander entfernt, rund um einen großen Park in einer kleinen Stadt in Texas. Eine unverwandte lustige Tatsache für die Horrorfans da draußen. Dieser Park ist heute der Ort, an dem die meisten Morde aus The Town That Dreaded Sundown stattfanden. Meine Familie war voll von Tanten und Onkeln, und ich würde sagen, dass ich sie alle mindestens einmal pro Woche während meiner gesamten Kindheit gesehen habe. Ich kann nicht genug betonen, wie eng wir alle aufgewachsen sind und wie sehr wir einander vertraut haben, was für diese Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Diese Geschichte kam neulich zwischen meinem älteren Bruder, meiner Mutter und mir auf, weil ich mich über eine Reihe von Albträumen geöffnet habe, die mich, solange ich mich erinnern kann, praktisch geplagt haben. Diese Albträume sind immer sehr ähnlich und bestehen im Wesentlichen immer darin, dass ich als kleines Kind in meinem Elternhaus versuche, aus dem Haus zu entkommen, während mir etwas Schreckliches nachjagt. Das Etwas wird nie wirklich gesehen, sondern ist mehr wie eine riesige, bedrohliche Person, die mich aus der Dunkelheit heraus zu fassen versucht, und es holt mich immer ein, bevor ich es nach draußen schaffe. Dies führt meistens dazu, dass ich in Schweiß gebadet aufwache. Diese Träume scheinen immer um vage, aber seltsam detaillierte Erinnerungen an eine Babysitterin zu kreisen, die ich einmal hatte. Hier wird es seltsam. Diese Erinnerungen, die ich habe, sind fast wie Träume. Ich erinnere mich sehr genau an die Details dessen, was passiert ist, und an die Gefühle, die ich währenddessen hatte, aber alles andere ist irgendwie unerreichbar. Das gilt auch für die Babysitterin selbst. Ich erinnere mich, dass es eine weiße Frau mittleren Alters war, aber ich kann mir ihr Gesicht einfach nicht mehr vorstellen. In meinen Erinnerungen ist es, als hätte ich nie wirklich einen guten Blick auf sie geworfen. Die zwei speziellen Vorfälle, an die ich mich erinnere, waren keine schönen. Die erste Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich, immer wenn ich Ärger bekam, wofür ich keine Erinnerung habe, gezwungen wurde, draußen auf der Hinterveranda in Shorts und einem T-Shirt zu sitzen. Im Winter. Ich erinnere mich daran, weil ich zitterte und einfach dort saß. Still. Aus Angst, dass Beschwerden noch mehr Probleme verursachen würden. Die zweite Erinnerung war für mich noch schlimmer. Die Babysitterin liebte es, ein Spiel zu spielen, das sie sich ausgedacht hatte. Sie schaltete alle Lichter im Haus aus und versteckte sich tief in einem der hinteren Zimmer. Ich wurde im vorderen Raum zurückgelassen und mir wurde gesagt, dass ich, wenn ich etwas essen oder fernsehen wollte, sie zuerst finden musste. Ich hatte nie eine Ahnung, wo sie sich versteckte. Und wenn ich sie jemals fand, sprang sie plötzlich heraus, schrie wie eine verrückte Frau und jagte mich. Ich erinnere mich an ihr Lachen über meine Angst. Ich erinnere mich oft daran, so gelähmt vor Angst gewesen zu sein, dass ich am Boden nahe der Haustür saß, zu verängstigt, um sie zu suchen. Egal wie lange ich wartete, sie kam nie aus ihrem Versteck. Egal wie hungrig ich wurde. Es gibt eine Erinnerung, die ich besonders gut im Kopf habe. Ich war so klein und verängstigt. Ich wimmerte, während ich langsam den Mut aufbrachte, den hinteren Flur zu gehen und nach ihr zu suchen. Mein Hunger war zu diesem Zeitpunkt fast tödlich und ich musste sie finden. Ich überprüfte Badezimmer, Schlafzimmer und Schränke, aber nichts. Sie war nirgendwo. Ich erinnere mich, wie ich im Schlafzimmer meiner Eltern stand und versuchte herauszufinden, wo sie sein könnte, als ich sie sah. Sie war eine dunkle Gestalt unter dem großen Bett und lugte mich unter dem Bettrock hervor an. Wir starrten uns regungslos an. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen, aber ich wusste, dass sie mir zulächelte. Sie war wie ein verrücktes, wildes Tier dort unten. Ich erinnere mich, wie sie sich schnell über den Boden schob. Ich schrie und drehte mich um zu fliehen, als sie auf die Füße sprang. Und dann wird die Erinnerung dunkel. Ich weiß nicht, was danach geschah, und das erschreckt mich genauso sehr wie die Erinnerung, die ich von dem Ereignis habe. Ich habe diese Erinnerungen nie geteilt, weil sie so weit entfernt schienen, und ich habe mich oft gefragt, ob sie überhaupt real waren. Eines Tages, als ich in meinen 20ern war, erwähnte ich die Albträume meiner Mutter und meinem Bruder, als wir gerade zusammen saßen und redeten, während mein Bruder und ich in einer der Wochen zu Hause waren, in denen wir von der Uni nach Hause kamen. Wir haben das oft gemacht, um lustige Geschichten zu erzählen und uns an all die Kinder zu erinnern, die wir schon lange vorher gekannt hatten. Dann entschloss ich mich, meine Mutter nach der Babysitterin zu fragen. Sie schien verwirrt und sagte mir, dass sie nie Babysitter für mich oder meinen Bruder eingestellt habe. Aufgrund der großen und engen Familie und wie beschützend meine Mutter uns gegenüber war, vertraute sie niemandem außer der Familie, auf uns aufzupassen. Meine Tanten und Großmutter waren das komplette Gegenteil von der Frau, an die ich mich erinnere. Liebevoll, nett, lustig und behandelten mich wie ihr eigenes Kind. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mir solche Dinge antun würden. Meine Mutter schien wirklich verwirrt, aber auch leicht besorgt, wie eine Mutter es wäre, wenn sie eine so schreckliche Geschichte hört. Sie sagte mir, dass sie wirklich nicht einmal anfangen könne, sich vorzustellen, von wem ich sprach. Mit ihrer Sicherheit und den so vagen Erinnerungen an wichtige Stellen entschloss ich mich, dass ich mir das alles nur eingebildet haben musste. Dann brachte mein Bruder es am nächsten Tag wieder zur Sprache, als wir zusammenfuhren. »Ja, ich erinnere mich daran«, sagte er mit Besorgnis in seiner Stimme. Ich erinnere mich, dass ich dich nach draußen gebracht und gezwungen habe, dort zu sitzen, und ich dachte, es sei so schrecklich. Ich weiß nicht, warum wir es niemandem erzählt haben. Auch er hatte keine Erinnerung an die Frau, aber er erinnerte sich, sich über das Ganze hilflos gefühlt zu haben. Er hatte nur vage Erinnerungen an das schreckliche Spiel, das sie spielte, aber er wies darauf hin, dass er keinerlei Erinnerung daran hatte, dass sie je ihn mit ihrem Terror ins Visier genommen hätte. Er erinnerte sich an die Ereignisse, als wäre er ein Zuschauer gewesen. Er erinnerte sich jedoch an Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnerte. Dazu gehörte, dass ich oft Ärger bekam, weil ich meine Fantasie benutzte, um Geschichten zu erzählen, und dass die Babysitterin oft wütend wurde, wenn sie merkte, dass es nicht wahr war. Das führte dazu, dass ich aus dem Haus geworfen wurde. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass mein Bruder nur ein Jahr älter ist als ich. Also war auch er noch sehr klein. Ich habe darüber nachgedacht, es meiner Mutter wieder zu sagen. Aber ich vertraue ehrlich gesagt darauf, dass sie keine Ahnung hat, von wem ich spreche. Und ich möchte sie nicht schlecht fühlen lassen wegen etwas, das so lange her ist, von dem sie offensichtlich keine Ahnung hatte. Ich wünschte nur, ich könnte verstehen, was zum Teufel passiert ist und wer zum Teufel sie war. Mein Bruder hat es nie wieder angesprochen, sagte mir aber damals, dass er diese Erinnerung immer einfach als Missverständnis abgetan hatte, weil wir so jung waren und einfach nicht verstanden, was da eigentlich passierte. Alles, was ich weiß, ist, Babysitterin aus meinen Albträumen. Bitte, treffen wir uns nie wieder, nicht einmal im Schlaf. Meine Mutter sagte mir, dass ich, wenn ich ein neues Handy zu Weihnachten haben wollte, mein eigenes Geld sparen müsste. Und das war der Grund, warum ich überhaupt mit dem Babysitten anfing. Viele Nachbarschaften hier sind ziemlich wohlhabend. Und eine einfache Anzeige auf Facebook reichte aus, damit mich etwa 6 Familien in der ersten Woche für Babysitterjobs anfragten. Zuerst lief alles ganz gut. Keines der Kinder war wirklich schlimm. Ich denke, da sie alle aus privilegierten Haushalten kamen, war das schlimmste Problem, das ich hatte, ab und zu etwas freche Bemerkungen. Aber das änderte sich, als ich eine Direktnachricht von der Matriarchin der Familie Pünschen erhielt. Hallo! Entschuldigung, dass ich dich einfach so anschreibe. Ein Mitglied meines Bridge Clubs hat erwähnt, dass du die beste Babysitterin in der Branche bist. Und mein Mann und ich haben darüber nachgedacht, nächsten Donnerstag einen schönen Abend allein zu verbringen. Wärst du verfügbar? Ich kannte den Namen gut. Ich erinnerte mich daran, dass sie vor einigen Jahren in den Nachrichten waren, konnte mich aber nicht genau an die Details erinnern. Diese Familie verwaltete praktisch die Hälfte der Stadtfinanzen. Sie waren reich, mächtig und würden wahrscheinlich viel bezahlen. Also sagte ich natürlich ja. Wir besprachen den Preis und alles Weitere für den Rest des Abends und vereinbarten, dass der Termin am Donnerstag nach der nächsten Woche sein würde. Als ich bei dem Haus ankam, war ich nicht überrascht, dass Mrs. Pynchon und ihr Mann bereits für ihren Filmabend ausgeflogen waren. Sie vertrauten mir genug, um sich nicht vorzustellen. Meine größte Sorge an diesem Abend war ein starker Sturm. Ich schrieb ihnen sogar, ob sie den Termin verschieben wollten, aber sie bestanden darauf, dass sie einfach mal raus mussten.
»Wir sind wegen Covid zu lange eingesperrt gewesen«, antwortete der Mann im Gruppenchat.
Damit konnte ich nicht wirklich argumentieren. Die Einschränkungen wurden endlich gelockert und das war auch der Hauptgrund, warum ich dieses Geld brauchte. Meine Sorge bestätigte sich, als ich in ihrem luxuriösen Haus ankam und feststellte, dass der Strom ausgefallen war. Ein Junge und ein Mädchen, beide 7 Jahre alt, empfingen mich im Eingangsbereich. Fraternal Zwillinge. »Hey, ich bin June«, sagte ich zu beiden. Die Kinder reagierten nicht einmal.
»Ich bin Abby«, sagte das Mädchen widerwillig.
»Ich schätze, wir müssen wohl mit Kerzenlicht Brettspiele spielen oder so, hm?« sagte ich und sah mich im dunklen Haus um. Es war auffällig, wie wenig Möbel da waren. Es schien, als ob in keinem der Fotos der Junge zu sehen war, was noch seltsamer war. Aber ich schüttelte den Kopf und führte die Kinder ins Wohnzimmer, um sie zu fragen, was sie tun wollten.
»Ich bin sicher, du hast hier etwas Spaßiges, oder?« fragte ich.
Die beiden zappelten ein wenig. Sie schienen etwas auf dem Herzen zu haben, aber zu verängstigt, es zu sagen.
»Komm schon, mach dir keine Sorgen, dass irgendetwas verboten ist. Ich verrate es deinen Eltern nicht. Ehrenwort«, neckte ich sie.
Ehrlich gesagt wollte ich einfach nur, dass die Zeit schneller vergeht. In diesem riesigen Haus mit 2 stillen Kindern festzusitzen, war nicht gerade meine Vorstellung von einem perfekten Abend.
»Es gibt ein altes Ouija-Brett oben im Dachboden. Darf ich es benutzen?«, fragte das Mädchen.
Ich kratzte mich am Kopf, überrascht, dass sie gleich zu dieser Idee griffen. Aber was soll's? Wenn es sie glücklich und abgelenkt hielt, sah ich keinen Schaden darin.
»Im Dachboden? Wie komme ich dahin? Fragte ich. Sie zeigten mir eifrig den Weg bis ganz nach oben. Ein Seil hing im Schatten und ich hielt kurz inne, um den Gang zu ihren Zimmern hinunterzusehen. Ein Zimmer war zugemauert.
Was ist das da drüben? Fragte ich.
Komm schon, lass uns etwas Gruseliges spielen, beschwerte sich der Junge. Ich zuckte mit den Schultern und zog am Seil. Die alte Dachbodentreppe knarrte und gab nach. Ich benutzte mein Smartphone, um in den Dachboden zu spähen, und sagte ihnen beiden, sie sollten dort bleiben. Aus irgendeinem Grund überkam mich ein kaltes Schaudern, als ich den Dachboden hinaufstieg und mich umsah. Der Großteil des Ortes war verlassen. Nur alte, staubige Kisten, Möbel und Krimskrams. Es fiel mir ein, dass ich wahrscheinlich vorher den Eltern hätte eine Nachricht schicken sollen, nur um sicherzugehen, dass es in Ordnung war, hierher zu kommen, aber der Sturm hatte das Signal zerstört. Ich musste mit dem seltsamen Spiel auskommen, auch wenn ich nicht sicher war, ob die Eltern es genehmigt hatten. Ich fand das alte Brettspiel etwa 10 Minuten später, während ich unten die Zwillinge ungeduldig jammern hörte. Ich hoffte wirklich, dass es das Richtige war, als ich wieder hinunterstieg und es abstaubte. Das Exemplar, das sie hatten, sah sehr alt aus, vielleicht sogar nie geöffnet. »Lass uns ins Wohnzimmer gehen«, sagte das Mädchen, griff eifrig nach der Box. Wir setzten uns alle um den Couchtisch, während sie das seltsame Spiel aufbauten. »Also, du willst einen guten Schreck haben, was?« sagte ich und rieb mir die Hände.
»Ich will die Toten rufen«, sagte Abby. Ihre Stimme klang so ernst.
»Wen wirst du anrufen?« neckte ich sie. Sie lachten nicht. Beide schienen darauf zu warten, dass ich mit dem Brett einen Zug mache.
»Sollen wir ihm nicht Fragen stellen?« fragte das Mädchen.
Ich holte die Anleitung heraus, um eine Vorstellung zu bekommen, wollte aber nicht zugeben, dass ich tatsächlich noch nie mit so einem Ding gespielt hatte. Ich sollte doch die coole Babysitterin sein.
»Stellen Sie das Brett auf eine flache Oberfläche, die von keinem Teilnehmer berührt wurde, zusammen mit der Planchette. Alle Parteien sollten sich vorher auf Fragen einigen und diese dann nacheinander stellen, nachdem alle gemeinsam die Planchette berührt haben. Warten Sie 1 bis 5 Minuten auf eine Antwort. Wenn keine Antwort kommt, stellen Sie eine andere Frage.« Ich schob das Brett näher und ließ die Kinder entscheiden, auf welcher Seite sie sitzen wollten, und sagte, »Habt ihr Fragen, die ihr stellen wollt?«
Abby räusperte sich. »Ist hier schon mal jemand gestorben?«
»Oh, gruselig«, sagte ich.
Ich lehnte mich zurück und wartete. Ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass etwas passiert. Ich war eher besorgt, dass die Kinder das Interesse verlieren und sich langweilen würden. Dann, nach 2 Minuten, bewegte sich zur Überraschung der Planchette.
»Wow! Hast du das gesehen?« fragte der Junge aufgeregt.
»Okay, jetzt kommen wir irgendwo hin«,
antwortete das Mädchen. Ich kratzte mir am Kopf, ein wenig beunruhigt durch den Austausch, als ich über die Logistik nachdachte. So sollten diese Dinge doch funktionieren, oder? Nur harmloser Spaß?
»Wer ist gestorben? Das sollten wir fragen«, sagte der Junge.
»Wer ist gestorben?« fragte Abby.
»Ich, C.A.«
»Sehr clever«, sagte das Mädchen und rollte mit den Augen. Sie wartete nicht, um die nächste Frage zu stellen.
»Und wer bist du?«
fragte ich.
»Ja, A, C, K.«
Der Junge hörte auf zu lachen und sah tatsächlich ein wenig erschrocken aus.
»Warte, das ist mein Name. Wie weiß dieses Ding meinen Namen?«
»Hast du schon mal damit gespielt?« fragte ich in der Hoffnung, dass die Kinder mir nur einen Streich spielten.
»Nein, nie«,
sagte Abby. Sie sah aus, als würde sie gleich weinen.
»Gut, wer hat dich getötet?« fragte ich.
Niemand rührte sich, während der Sturm draußen das Haus noch heftiger erschütterte. Die perfekte Kulisse für so eine gruselige Situation.
Ja-U-N-E-R-I-G-E-L.
Jetzt war ich diejenige, die verwirrt aussah.
»Ich? Was redet dieses Ding?«
»Du wirst mich töten?« fragte Jack nervös.
»Wartet, beruhigt euch«,
sagte ich, stand auf und stellte mich vor Abby. Es war klar, dass sie das Ganze etwas zu ernst nahmen.
»Lasst uns das Spiel einfach wegräumen und dann etwas anderes spielen, okay?«
schlug ich vor. Ich wollte nicht mal zugeben, dass ich vielleicht auch von diesem Ding erschrocken war. Wie konnten sie meinen vollen Namen wissen? Hatten es ihnen ihre Eltern gesagt?
»Bleib weg von mir«,
sagte das kleine Mädchen wütend, während sie versuchte, mich wegzuschieben.
»Genug.
Es ist nur ein seltsamer Streich. Ich werde niemandem wehtun«, bestand ich, während ich begann, das Spiel wegzupacken.
»Was, wenn es uns die Zukunft sagt?«, flüsterte der Junge. Seine Stimme zitterte.
»Ich habe gesagt, es reicht. Lass uns einfach etwas anderes spielen. Ich bin sicher, im staubigen Dachboden gibt es noch andere Spiele.« Beide Kinder blieben stoisch und still, während ich am Seil zog und die Leiter herunterfiel. Abby sah aus wie ein Gespenst, so blass war sie.
»Ich bin gleich zurück«, sagte ich zu ihnen beiden.
Als ich den Dachboden erreichte und das antike Spiel wegräumte, versuchte ich, dieses beunruhigende Gefühl so gut wie möglich abzuschütteln. »Es ist nur ein Streich. Ein Spiel. Ich bin sicher, ihre Eltern haben meinen gemeinen Namen gesagt, bevor sie abends weggegangen sind«, dachte ich. Als ich jedoch begann, durch Kisten zu schauen, kam das gleiche Unbehagen wieder hoch. Ich sah Familienporträts, die die ganze Gruppe zeigten, alle sahen glücklicher aus und bemerkte, dass auf diesen Bildern auch Jack zu sehen war. Warum hatten seine Eltern ihn aus dem Bild entfernt? Dann hörte ich ein scharfes Klicken hinter mir und drehte mich um, um zu sehen, dass die Leiter wieder an ihrem Platz verriegelt war.
»Verdammt! Jack, mach sofort die Tür auf!«,
schrie ich, während ich versuchte, das Schloss auf meiner Seite zu bewegen.
»Nein! Du wirst mir wehtun!«, schrie er zurück.
»Ich verspreche, dass ich dir nichts tun werde. Aber wenn du mich nicht hier rauslässt, könnte ich verletzt werden. Es gibt Spinnen und Insekten hier oben«, hoffte ich, vielleicht seine Empathie anzusprechen.
»Ich glaub dir nicht«, schrie Jack zurück.
Ich trat gegen die Leiter, um sie loszubekommen.
»Jack, du wirst richtig Ärger bekommen, wenn deine Eltern nach Hause kommen.«
Diesmal antwortete er nicht und ich geriet in Panik, trat so kräftig gegen den Riegel, wie ich konnte. Die Leiter knallte herunter und ich hörte ein scharfes Geräusch unten, gefolgt von einem erschrockenen Schrei. Ich sah nach unten und sah, dass die Leiter Jack direkt ins Gesicht getroffen hatte, und er versuchte, das Blut zu stoppen, während seine Schwester noch lauter schrie.
Oh mein Gott, ich komme sofort runter«, sagte ich hektisch.
Jack taumelte ein paar Schritte zurück.
»Geh weg von mir, du wirst mir wehtun.«
Ich sah, was als nächstes passierte, in Zeitlupe. Seine Füße schwankten für einen Moment in der Luft. Dann stürzte er die Treppe hinunter und prallte mit seinem Körper auf den ersten Stock, während seine Schwester noch lauter schrie.
»Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße«,
schrie ich, während ich die Treppe hinunterrannte und versuchte zu sehen, ob er noch atmete. Jack war reglos. Ich fummelte an meinem Handy herum, um zu sehen, ob ich ein Signal bekam. Nichts.
»Bleib hier. Ich gehe zu den Nachbarn, um zu sehen, ob ich einen Notruf absetzen kann«, sagte ich dem kleinen Mädchen, während ich im Regen aus dem Haus rannte.
Donner grollte über uns, als ich an meinem geparkten Auto vorbeiging, und ein kurzer quälender Gedanke sagte mir, ich solle einfach einsteigen und wegfahren.
Ich könnte so tun, als wäre ich nie hier gewesen.
Die Eltern würden nie erfahren, was passiert war. Sie könnten nicht beweisen, dass der Unfall meine Schuld war. Ich kann dir nicht sagen, wie empört ich war, dass dieser Gedanke in meinem Kopf blieb, während ich zum nächsten Haus rannte. Dann, als ich das Ende der Auffahrt erreichte, sah ich die Scheinwerfer im Regen.
Die Pynchons waren zurück.
»Verdammt!«,
rief ich, als ich zurück zum großen Haus rannte. Ich winkte wild mit den Armen zu dem Paar, als sie unter ihrer überdachten Garage ausstiegen. Beide sahen aus, als hätten sie einen guten Abend gehabt, schienen aber überrascht über meine Anwesenheit.
»Bevor ihr reingeht, muss ich euch bitte etwas erklären«, sagte ich.
»Du bist die Babysitterin. Was machst du hier draußen?«, fragte die Mutter mit einer wütenden Stimme. Der Vater schloss schon die Tür auf. Abby stand da und weinte.
»Sie hat mich verlassen, Mama. Sie hat mich hier ganz alleine gelassen«, schrie sie. »Nein, ich wollte Hilfe holen«,
erklärte ich. »Gab es einen Unfall?«, fragte ihr Vater, als wir alle ins Haus gingen.
»Jack ist die Treppe runtergefallen. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber es war zu spät«,
sagte ich,
Meine Stimme war kaum zu hören.
Was?
Flüsterte die Mutter. Abby weinte weiter und ich schluchzte und antwortete: Es ist meine Schuld. Es tut mir so leid.
Wie weißt du, was mit unserem Jack passiert ist? Fragte der Mann, seine Stimme so kalt wie Eis.
Was? Was meinte er damit?
Ich war hier. Es ist gerade passiert.
Wir gingen alle die Treppe hinauf. Ich sah Jack nirgends.
Sie redet die ganze Nacht mit sich selbst, Mama. Ich glaube, sie ist eine Hexe,
sagte Abby, die sich unkontrolliert weiter weinte.
Abby, geh nach oben, sagte die Mutter, während ich mich umsah und versuchte zu begreifen, was hier vor sich ging.
Nein, als ich hier ankam, waren da zwei Kinder, Jack und Abby. Abby wollte oben auf dem Dachboden mit einem Ouija-Brett spielen.
Ich bemerkte, dass der Gesichtsausdruck des Vaters immer besorgter wurde.
Unser Sohn starb vor 2 Jahren. Genau wie du es beschrieben hast. Wir haben sein Zimmer seitdem zugemauert.
Was?
Ich konnte meine eigene Stimme kaum noch erkennen.
Wir haben nie verstanden, wie es passiert ist. Wir hatten eine Babysitterin, die ein Ouija-Brett mitgebracht hatte, um damit zu spielen. Wir dachten, es wäre harmlos. Dann verschwand die Babysitterin und Jack hatte einen Unfall. Abby behauptete, eine dämonische Kraft sei in dieser Nacht hier gewesen, als die Babysitterin verschwand. Etwas auf dem Dachboden. Wir haben dieses verfluchte Spielzeug in dieser Nacht weggeschlossen. Alle Erinnerungen an Jack im Dachboden ausgelöscht, flüsterte er.
Ich wünschte, ich wüsste, ob du dasselbe Mädchen bist, aber das wäre unmöglich, oder?
Ich fing an, nervös zu lachen.
Das ist doch ein Streich, oder? Ihr zieht mich doch auf, fragte ich.
Er hielt seine Frau. Beide waren jetzt sichtbar erschüttert und verängstigt.
Ich rufe die Polizei an, sagte der Vater, der seine Familie fest an sich hielt.
Ich warte jetzt und versuche, mich den Behörden zu erklären, wenn ich kann. Ich weiß, was ich heute Nacht erlebt habe, aber ich habe keinen Beweis. Sogar die ursprünglichen Texte für meinen Babysitter-Job sind verschwunden, aus der Existenz gelöscht.
Vielleicht bin ich wirklich in dieser Nacht vor 2 Jahren zurückgekehrt. Vielleicht war ich hier. Ich bin mir inzwischen über nichts mehr sicher.
Aber während ich warte, habe ich Jack durchs Haus springen sehen. Er lächelte und spielte. Ich denke, er hat einen Weg gefunden, durch ihre Schuldgefühle über das, was vor 2 Jahren passiert ist, weiterzuleben.
Es hätte ein Unfall sein können. Oder etwas viel Unheimlicheres aus einem harmlosen Spiel. Aber so oder so, es hat mein Leben zerstört.
Ich habe den ganzen Sommer über auf Kinder aufgepasst, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Zuerst habe ich in der Schule herumgefragt, ob jemand eine Babysitterin für seine Geschwister brauchte oder ob sie jemanden kannten, der interessiert sein könnte.
Ich habe angefangen, auf Kinder von Familien aufzupassen, die ich kannte. Aber schließlich brauchte ich mehr Geld, also habe ich eine Anzeige auf Craigslist geschaltet. Es dauerte nicht lange, bis ich eine Antwort bekam.
Die Familie lebte in den Vororten, aber was mich störte war, wie nah ihr Haus am Wald war und die Tatsache, dass sie keine Nachbarn hatten.
Ich war anfangs etwas beunruhigt, vor allem weil sie Fremde waren und eine Hütte im Wald hatten, entschloss mich aber, die Angst für das Geld zu überwinden. Das Haus war eine gemütliche kleine Hütte, sauber, mit einem Garten im Hinterhof, der ein Tor hatte, das zu einem Pfad im Wald führte. Sie hatten kleine Laternen im Garten hängen und eine Schaukel ganz hinten. Das Wohnzimmer hatte ein großes Fenster, das direkt auf den Wald zeigte, und tagsüber war der Raum von Sonnenlicht durchflutet. Die Küche war direkt daneben, mit ihrer Theke, die auf ein weiteres großes Fenster zeigte, umgeben von Töpfen und Ranken. Und dummen Schildern wie »Zu Hause ist, wo die Familie ist« oder »In diesem Haus sagen wir Entschuldigung«. Oben hatten sie nur die 2 Schlafzimmer. Der Dachboden war ein winziger Raum, dessen Fenster ebenfalls auf den Wald zeigte. Das Kind war ziemlich ruhig. Ehrlich gesagt mochte ich es weder noch nicht, mochte es aber auch nicht. Ich versuchte, mir eine Meinung zu bilden, aber es fiel einfach nicht auf. Es war nicht gemein oder stur. Aber auch nicht ein kleiner Liebling. Es muss etwa 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein. Also brachte ich es einfach schnell ins Bett und schlich mich dann im Haus herum. Ich war schon immer neugierig auf die Menschen, die mich anheuern, und ich weiß, dass es nicht wirklich empfohlen wird, aber ich ging einfach durch die Sachen der Leute, wann immer mir langweilig war. Es muss gegen Mitternacht gewesen sein, als ich langsam eine der Schubladen im Hauptschlafzimmer öffnete. Diese war voller Krimskrams, Münzen, Notizbücher, Anstecker, Knöpfe. Diese Familie sammelte nutzlose Dinge und ließ sie im Haus herumliegen. Und ich liebte es, sie zu erkunden. Als ich diese kleine Keramikstatue eines Pferdes betrachtete, bewegte ich es und bemerkte, wie das Mondlicht das Porzellan aus verschiedenen Winkeln traf. Ich überlegte, ob ich es einfach nehmen sollte oder nicht. Würden sie es überhaupt bemerken? Meine Brust zog sich zusammen und mein Mund öffnete sich. Das Pferd war nicht mehr im Mondlicht, denn dieser riesige Schatten hatte es bedeckt und tanzte auf dem Porzellan. Als ich mich ein wenig umsah, bemerkte ich, dass der Schatten die Hälfte des Raumes einnahm. Ich konnte die Silhouette nicht erkennen oder was sie erzeugt haben könnte. Es schien so unerwartet, dass die Angst in mir aufstieg und mich erstarren ließ. Jemand war am Fenster. Ich weiß, es hätte ein Vogel gewesen sein können. Das ist die rationale Erklärung. Und ich hätte all diese Zweifel lösen können, indem ich einfach nach oben geschaut hätte. Aber das tat ich nicht. Denn was, wenn es kein Vogel war? Ich stand so lange still, ohne zu wissen, was ich tun sollte, bis es vorbeiging und das Pferd wieder vom Mondlicht erleuchtet wurde. Ich atmete erleichtert auf und steckte das Pferd in meine Tasche. Ich wusste zu der Zeit nicht, aber das wäre mein erster Kontakt mit ihm gewesen. Etwas ließ mich aufhören, weiter herumzuschnüffeln und einfach nach unten gehen. Ich schaltete den Fernseher ein und kuschelte mich auf dem Sofa ein. Irgendwann in der Nacht hörte ich ein Knarren von oben. Ich weiß, es hätte mich nicht so sehr erschrecken dürfen, aber ich bekam trotzdem Angst, also ging ich nachsehen. Das Haus war dunkel und ruhig und die beiden Schlafzimmer, die sich gegenüber lagen, waren leer. Leer. Wo war das Kind hin? Jason? Meine Stimme durchbrach die Stille und ich fühlte mich wie ein Eindringling, der die Ruhe der Nacht zerstörte. Jason, wo bist du hin? Ich hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden, also drehte ich mich um und fixierte die Tür zum Dachboden, die jetzt geöffnet war. Meine Instinkte sagten mir, ich sollte einfach gehen, aber mein Kopf, der sich jetzt drehte, weigerte sich. Was, wenn wir einen Eindringling hatten? Was, wenn er Jason genommen hatte? Wenn ich nur nach oben geschaut hätte, als der Schatten vorbeiging, wüsste ich jetzt, mit was ich es zu tun hatte. Wenn ich nur den Mut gehabt hätte, mich ihm zu stellen. Meine Stimme klang viel schwächer als beim ersten Mal, aber ich musste es trotzdem versuchen. Jason? Ja? Die Antwort kam fast sofort und vom Dachboden. Seltsam. Was machte er dort? Ich stellte meinen Dasein Fuß auf die erste Stufe der Treppe. Was machst du da? Es ist wirklich spät. Deine Eltern kommen bald nach Hause. Stufe für Stufe versuchte ich, meine Augen an die Dunkelheit anzupassen. Der Dachboden war im Vergleich zum Rest des Hauses wirklich dunkel und ich konnte einen Lichtstrahl erkennen, der diese winzige Silhouette umriss. Jason, bist du da? Was machst du? Du machst mir Angst. Ich erreichte ihn schließlich und legte meine Hände auf seine kleinen Schultern, aber er reagierte nicht. Er starrte nur aus dem kleinen Fenster in den Wald. Was ist los? Was schaust du dir an? Ich setzte mich neben ihn und starrte aus dem Fenster in den Wald. Da war ein Stück Gras, das vom Haus aus begann, durchzogen von Bäumen. Je weiter man ging, desto dichter wurden die Bäume, bis man entdeckte, dass man komplett vom Wald umgeben war, den Himmel nicht mehr sehen konnte, weil die Äste so dicht waren. Der Wald begann im Garten und verschlang den Horizont wie eine dunkle Masse, die mit dem Himmel verschmolz. Das Fenster rahmte diese Dunkelheit, diese erstickende Leere ein und ließ mich fühlen, als hätten wir das Ende der Welt erreicht. Und wenn wir es gewagt hätten, in den Wald zu gehen, wären wir einfach über den Rand der Erde gefallen. Und da stand Jason, einfach nur starrend. Was siehst du? Er antwortete einfach nicht, also beschloss ich, es selbst herauszufinden. Als ich die Szenerie studierte, fiel mir nichts Besonderes auf. Natürlich. Ich musste einfach mehr aufpassen. Ja, je mehr man hinsah, desto mehr Bewegung nahm man wahr. Vögel, Tiere, sogar der Wind, der die Äste und Blätter bewegte. Das Gras, das sanft schwankte. Und dann waren es die Schatten, die man als nächstes bemerkte. Diese ständig sich bewegenden Flecken auf dem Boden. Ich hätte jahrelang dort hinausschauen können. Vielleicht war das der Grund, warum Jason sich nicht bewegte. Es gibt einfach etwas an der Nacht, das einen wach hält. »Was glaubst du, lauert da draußen?«, fragte ich ihn spielerisch. »Wo? Im Wald?« »Ja. Meine Mutter.« Ich blinzelte ein paar Mal. Das war beunruhigend. Ich meine, Kinder sagen komische Sachen. Aber warum würde er so antworten? War das ein Deine-Mutter-Witz? Versuchte er lustig zu sein? Was meinst du? Was bedeutet lauern? Oh, lauern bedeutet, nun ja, wenn man im Dunkeln wartet oder sich langsam bewegt, weil man nicht gesehen werden will. Also, wie verstecken? Ja, aber man lauert, wenn man auch etwas Schlechtes tun will. Genau wie Tiere, die lauern, bevor sie angreifen. Oder Monster. Ich fügte hinzu, um ihm Angst zu machen. Also, was glaubst du, lauert da draußen, im Wald? Meine Mutter, antwortete er erneut. Mein Körper spannte sich an. Das ist nicht lustig. Ich will nicht lustig sein. Warum würdest du das sagen? Deine Mutter. Das ist ein alter Witz, und er hört schon seit einiger Zeit auf, lustig zu sein. Ich mache keinen Witz. Okay, lass uns schlafen gehen. Deine Mutter kann da draußen nicht lauern. Ich habe sie gesehen und sie ist ziemlich nett. Ich weiß nicht, was sie dir gesagt hat, aber sie ist keine Menschen. Sie ist jetzt mit deinem Vater unterwegs und sie werden in ein paar Stunden nach Hause kommen. Wenn sie herausfinden, dass du nicht schläfst, werde ich eine Menge Ärger bekommen. Ärger? Sag deinen Eltern nicht, dass ich das gesagt habe. Komm schon. Lass uns runtergehen. Ich sage die Wahrheit. Was? Ist sie ein Vampir? Weißt du, es stand vorhin etwas am Fenster? Es war mir nicht wirklich wichtig, was ich sagte, weil in meinem Kopf alles eine logische Erklärung hatte. Jason hingegen weitete seinen Blick. Ja, das könnte sie gewesen sein. Hör auf. Es ist ernst. Und was will sie von uns? Will sie mich essen? Wir waren jetzt in seinem Schlafzimmer und ich hatte ihn ins Bett gebracht. Ich hatte meinen Rücken zum Fenster, blickte in den Flur, der jetzt viel gruseliger war als erwartet. Sie will dich nicht essen. Das ist großartig. Ich schmecke schrecklich. Gute Nacht. Ich versuchte aufzustehen und zu gehen, aber er packte mich. Warte, geh nicht. Sieh mich an. Was, jetzt? Ich will dir von einem Traum erzählen, den ich hatte. Von diesem Traum, der mich geweckt hat. Aber du musst aufpassen. Okay. Also, in meinem Traum war ich im Garten und ich hatte Durst. Und du warst auch da und du wolltest gehen. Aber es waren viele Büsche da und du hast dich verirrt. Und ich habe diese Puppe gefunden. Ich hasse es, wenn Leute mir von ihren Träumen erzählen. Aber ich saß da, hörte zu und blickte Jason an, während mein Rücken zum Fenster zeigte. Nicht, weil seine Geschichte interessant war. Nicht, weil ich gerne da war. Weil, während er mich festhielt, seine Augen ständig zum Fenster schielten und ich hatte den Schatten gesehen, der sein Gesicht bedeckte. Weil er darauf bestanden hatte, dass ich ihn ansah, aber in Wirklichkeit wollte er nicht, dass ich mich umdrehte. Also hörte ich zu, bis er abrupt seine Geschichte beendete, als das Mondlicht wieder sein Gesicht erreichte. Danke für die Geschichte. Sie war wirklich interessant. Gern geschehen. Gute Nacht. Nacht. Ich verbrachte die nächste Stunde im anderen Schlafzimmer und spielte mit dem kleinen Porzellanpferd. Dieser Junge war viel mutiger, als ich dachte. In der Stille versuchte ich immer wieder, vertraute, fremde Geräusche auszumachen, hatte jedoch keinen Erfolg. Das Haus war eingeschlafen und die Nacht verlief ereignislos. Kurz darauf kamen seine Eltern an. Ich steckte das Pferd in meine Tasche und ging nach unten, um sie zu begrüßen. War er brav, Keith? Ja, der Beste. Keine Sorge. Ich studierte beide von Kopf bis Fuß, ihre Kleidung, ihre Gesten, Mimik. Aber hauptsächlich die Mutter. Warst du brav? Fragte der Vater scherzhaft. Ich hoffe es, antwortete ich. Sie wollten mich nach Hause fahren, aber ich bestand darauf, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich schloss die Tür hinter mir, aber anstatt zu gehen, ging ich in den Garten. Ich wollte einfach nur etwas sehen. Ich kletterte über den Zaun und gelangte auf das Dach des Vordachs, direkt neben dem Schlafzimmerfenster, in der Hoffnung, irgendwelche Anzeichen von irgendetwas zu sehen. Das Fenster war mit Kratzern bedeckt, aber nichts verriet, was dort gewesen war. Ich stand eine Weile da, ich weiß nicht warum. Die Eltern waren wahrscheinlich schon eingeschlafen und Jason schlief wahrscheinlich auch in seinem Zimmer. Ich betrachtete den Garten aus dieser Perspektive, dann den Wald, so ruhig wie eine Maus. Dann das Zimmer, in dem die Eltern schliefen. Danach erinnere ich mich nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ich glaube nicht einmal, dass ich mein Fahrrad nahm, sondern einfach panisch rannte, bis meine Beine bluteten. Ich schrie nicht einmal. Ich sah nicht um mich, hielt nicht an. Ich rannte einfach, bis ich zu meinem Haus kam und an die Tür schlug. Meine Mutter öffnete, genervt, und ich rannte an ihr vorbei, direkt in mein Zimmer. Ich deckte mich mit meiner Decke zu und begann dies zu tippen. Denn während ich die Eltern schlafen sah, fiel mir etwas auf. Im Flur, was ich zunächst für einen kleinen Kleiderständer hielt, bewegte sich plötzlich. Es hatte so still dagestanden, dass ich gar nicht erst darauf geachtet hatte, bis es aus meinem Blickfeld verschwand, dann wieder auftauchte. Diese knochige, verzerrte Silhouette zog sich in das Schlafzimmer und stellte sich direkt neben die schlafende Mutter. Sie sah unheimlich aus, wie ein Mensch, der verhungert war, mit weit aufgerissenen Augen und Armen, die so lang waren, dass sie hinter ihr herzogen, als sie ging. Sie stand einfach da und starrte die Eltern an, dann hob sie einen knochigen Finger und begann zu zählen. Ich stand regungslos da und beobachtete diese erschreckende Vorstellung, für immer in meinem Kopf verankert. Sie zählte weiter, immer weiter, immer weiter. Ich hatte so große Angst, mich zu bewegen, dass ich es wahrscheinlich ewig beobachtet hätte. Erst als etwas anderes passierte, das mich zu diesem erschöpfenden Lauf brachte, brach ich meine Starre. Es hatte mich gesehen. Sie zählte weiter, immer weiter, immer weiter. Ich hatte so große Angst, mich zu bewegen, dass ich es wahrscheinlich ewig beobachtet hätte. Erst als etwas anderes passierte, das mich zu diesem erschöpfenden Lauf brachte, brach ich meine Starre. Es hatte mich gesehen. Es passierte vor 10 Jahren. Ich war erst 8 Jahre alt. An diesem Morgen wachte ich mit dem Geruch von Brateneiern und Speck auf. Torkelnd den Flur entlang wurde ich von dem Anblick einer dunkelhaarigen Frau am Herd begrüßt, die eine freundliche Melodie summte, während sie ein Glas fast bis zum Rand mit Orangensaft füllte. Sie drehte sich zu mir um und ich erschrak fast zu Tode. In gewisser Weise war sie hübsch, aber sie hatte eine furchtbare Narbe, die die linke Seite ihres Gesichts hinunterlief.
»Andy, du bist wach!«
Strahlend hob sie den Teller mit dem köstlich duftenden Frühstück auf.
»Ich musste noch kurz zum Laden, aber ich hoffe, das Frühstück gefällt dir.«
Zu schockiert, um noch etwas anderes zu sagen, antwortete ich.
»Ich esse kein Frühstück. Wo ist meine Mutter?«
Die Frau lachte und stellte den Teller auf den Tisch, der nun von zerknitterten Rechnungsumschlägen und Unordnung befreit war. »Sie ist weg. Also bin ich hier, um sicherzustellen, dass es dir gut geht. Du kannst mich Tante Victoria nennen oder Vicky, wie du möchtest. Es ist mir egal. Und während ich hier bin, bekommst du Frühstück«, sagte sie in einem fröhlichen Ton. Da ich dachte, das Ganze könnte ein Traum sein, setzte ich mich an den Tisch und nahm einen Bissen Speck. Er war perfekt knusprig, nicht verbrannt, wie er es gewesen wäre, wenn meine Mutter ihn gekocht hätte. Sie war immer so müde, dass ich normalerweise mein Abendessen selbst vom Herd holen musste. »Wird sie bald zurück sein? Meine Mutter?«, fragte ich, nachdem ich geschluckt hatte. Es war unhöflich, mit vollem Mund zu reden. Vicky zuckte mit den Schultern. »Sie hat nichts gesagt. Iss deinen Teller leer, dann kannst du mir deine Lieblingscartoons zeigen, okay? Aber nur bis 10, dann gehen wir in den Zoo.« Sie lachte und steckte eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. »Der Zoo?« Ich erinnerte mich, dass meine Mutter mir gesagt hatte, dass unser Zoobesuch in diesem Jahr nicht stattfinden würde, weil sie einfach zu beschäftigt mit der Arbeit war. Aber wenn Vicky mich mitnehmen würde. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm, sie bleiben zu lassen, während ich mein Frühstück hinunterschlang. Vielleicht denkst du, ich war ein dummes Kind, und das verstehe ich. Vielleicht war ich das. Aber du musst verstehen, meine Mutter war alleinerziehend und arbeitete so viele Schichten, wie sie bekommen konnte. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie mir eine Babysitterin schickte, wenn sie es nicht rechtzeitig nach Hause schaffte, obwohl sie normalerweise jünger war, viel am Telefon hockte und vielleicht eine Tiefkühlpizza in den Ofen schob, um zu Abend zu essen. Vicky war in jeder Hinsicht anders während der Woche, in der sie sich um mich kümmerte. Das Haus war von oben bis unten sauber. Ich half im Badezimmer, während Vicky sich um das Schlafzimmer meiner Mutter kümmerte. Jeden Abend wurden frisch gekochte Mahlzeiten perfekt zubereitet. Ich erinnere mich, dass wir am Dienstag eine Pizza hatten, die sie von Grund auf selbst gemacht hatte. Ich sah ihr zu, wie sie den Teig wie eine richtige Köchin in die Luft warf und fragte, wie sie das machte. »Ich habe von einem echten Koch gelernt«, zwinkerte Vicky und warf den Teig wieder in die Luft. »In Italien.« »Bist du viel gereist?« Vicky hatte einen leichten Akzent. Ich glaube, es war britisch. Sie nickte, während sie den Teig auf das Blech legte und begann, die Zutaten hinzuzufügen. »Überall auf der Welt. Würdest du mir glauben, dass ich die Königin getroffen habe?« Sie zwinkerte, und mir wurde klar, dass sie einen Scherz machte. »Nein.« »Gut. Du bist ein schlaues Kind, Andy. Glaub nicht einfach alles, was dir Leute erzählen.« Vicky biss sich auf die Unterlippe, als sie den Ofen öffnete, um die Temperatur zu testen. »Ich glaube nie, was der Ofen mir sagt. Aber diesmal stimmt es, um die perfekte Pizza zu machen.« Es war auch die perfekte Pizza. Vicky war fast so gut als Babysitterin. Es war, als ob sie meine Mutter sein wollte. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass sie es wirklich wollte. Sie war bizarr, auf kleine Weisen. Weisen, an die ich erst viel später dachte. Sie war nie abends zu Hause und sie machte immer ihre Wäsche am Morgen. Ich konnte die Maschine poltern hören, wenn ich aufwachte. Wann immer wir rausgingen, schmierte sie sich Arme und Gesicht mit Sonnencreme ein. Fast eine lächerliche Menge. Ich fragte sie einmal danach, »Ich habe empfindliche Haut.« Das war alles, was sie dazu sagte, bevor sie das Thema wechselte. Es war Spätsommer, also nahm ich die Ausrede hin. Sie sorgte auch dafür, dass ich immer Sonnencreme aufhatte. Aber selbst wenn sie nur kurz zum Briefkasten ging, schnappte sie sich die Tube und begann, sich einzucremen. Ich fand über ein Dutzend Flaschen im Handtuchschrank, versteckt zusammen mit Ibuprofen und Hustenmedizin. Vicky liebte es zu lesen. Wir gingen zweimal in die Bibliothek, wenn sie da war, und deckten uns mit allerlei Büchern ein. Meistens Horror. Aber sie stellte sicher, dass ich beim zweiten Mal wenigstens zwei Bücher für mich selbst auswählte. Ich wählte zwei Bücher aus der Boxcar Kids Serie. Meine Mutter hatte mir ein paar von ihren alten gegeben, und ich konnte sie nicht aus der Hand legen. Ich habe diese Bücher immer noch. Nach allem, was passiert ist, habe ich sie einfach nie zurückgegeben. Es war eine der besten Wochen meines Lebens. Aber jede Nacht stellte ich die gleiche Frage, wenn Vicky mich ins Bett brachte. »Hast du schon etwas von meiner Mutter gehört?« Jede Nacht küsste sie mich nur auf die Stirn und sagte mir, ich solle den Traumschmetterlingen nachjagen. Ich wusste nie, was sie damit meinte, aber ich schlief immer ruhig ein. In der letzten Nacht wachte ich auf und hörte leises Schluchzen. Ich blickte auf meinen Wecker. Die Zahlen 1:32 leuchteten in grellem Rot zurück. Ich schlich aus dem Bett und in den Flur, folgte dem Geräusch bis zum Schlafzimmer meiner Mutter. Vicky war zusammengerollt auf dem perfekt gemachten Bett meiner Mutter. Ein Fotoalbum lag offen neben ihr. Langsam ging ich zu Vicky und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Du solltest auch den Traumschmetterlingen nachjagen, Vicky«, sagte ich. Vicky zuckte zusammen und setzte sich auf. Der Raum war dunkel, aber ich konnte sehen, dass ihr Mund bedeckt war mit etwas. Ich schaltete die Lampe ein. Ihr Mund war mit hellrotem, ebenso wie ihre Hände und ihr Shirt. Blut. »Oh, Andy«, ihre Stimme brach, als sie mich aufhob und mich neben sich ins Bett setzte, ihre Arme um mich legte. »Ich bin etwas Schreckliches. Ich habe schreckliche Dinge getan.« Ich blieb still in ihren Armen. Meine Augen wanderten zur Seite im Album. Es war ein Foto von dem Tag, an dem ich geboren wurde, und meiner Geburtsurkunde. Meine Mutter zeigte mir das immer an jedem Geburtstag und erzählte mir, wie sie 12 Stunden in den Wehen lag, bevor ich das Licht der Welt erblickte. Und sie würde diese 12 Stunden wieder durchmachen, wenn es nötig wäre. Sie liebte mich so sehr. Ich wusste vielleicht nicht ganz, was Wehen bedeutete, aber ich wusste, dass sie mich sehr liebte.
»Bist du verletzt?«,
fragte ich und streckte die Hand aus, um etwas Blut von ihrem Mund zu wischen. Vicky schüttelte den Kopf.
»Nein, Schatz, das ist nicht mein...«
Sie brach ab und schüttelte den Kopf, zitternd.
»Ich dachte, vielleicht, nur vielleicht, könnte ich die Dinge besser machen, indem ich mich um dich kümmere. Aber ich glaube, ich mache sie nur schlimmer, viel schlimmer.
Andy, es tut mir leid. Verzeihst du mir?«
»Verzeihst du mir für was?«,
fragte ich. »Verzeihst du mir für die schrecklichen Dinge, die ich dir angetan habe?« Ich runzelte die Stirn.
»Welche schrecklichen Dinge?«, fragte ich.
»Das Schlimmste, was man tun kann.«
»Nein, das ist nicht fair«,
seufzte Vicky und ließ mich aus ihrer Umarmung.
»Es ist nicht fair, dich um Vergebung zu bitten.«
Sie stand auf.
»Ich muss gehen, Andy. Kann ich noch etwas für dich tun?«
Ich hatte noch eine Frage.
»Warum hast du eine Narbe, Vicky?«
Vicky streckte die Hand aus und strich sich über die Seite ihres Gesichts.
»Schreckliche Dinge sind mir auch passiert, Andy. Die schlimmsten Dinge. Ich nehme an, das ist der Grund, warum ich nur schreckliche Dinge tun kann.«
Sie nahm die Decke und legte sie über mich, lächelte sanft.
»Schlaf jetzt, Andy, und verfolge diese Schmetterlinge bis ans Ende der Welt und zurück.«
Am nächsten Morgen wachte ich auf, als ein Polizist meine Schulter schüttelte.
»Hey, heilige Scheiße, Leute, das Kind ist hier.«
Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen, setzte mich auf und schlüpfte aus dem Bett. Der Polizist stammelte eine Weile, was auch immer er erwartet hatte. Es war sicherlich nicht das.
»Andy, geht es dir gut?«,
fragte er.
Ich sah mich um.
»Wo ist Vicky?«, fragte ich.
»Wir werden Vicky finden. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen.«
Ich glaube, ich verwirrte alle Ärzte und Polizisten mit meinem Fall. Als sie in die Wohnung einbrachen, um mich zu finden, hatten sie erwartet, ein halb verhungertes Kind zu finden, das vor Angst fast den Verstand verlor und verzweifelt nach seiner Mutter suchte. Aber stattdessen fanden sie mich angezogen und sauber, das Haus in Ordnung und mit einem vollen Magen.
Ich denke, du kannst jetzt erraten, dass meine Mutter tot war. Ich wurde von meinem Vater aufgenommen, der keine Ahnung hatte, dass ich überhaupt existierte, aber er kam gut damit zurecht. Er hatte nach der Trennung von meiner Mutter wieder geheiratet und ich hatte 3 Halbgeschwister, von deren Existenz ich nichts wusste. Es machte Spaß, der große Bruder zu sein, und meine Stiefmutter Mika war super lieb. Aber sie war nicht meine Mutter und sie war nicht Vicky. Ich musste die restliche Geschichte von meinem Vater erfahren, als ich älter war. Der Grund, warum die Polizei nicht früher an meine Tür geklopft hatte, war, dass meine Mutter eine Jane Doe in der Leichenhalle war. Sie war praktisch in Stücke zerrissen gefunden worden. Die Todesursache war Verbluten durch eine Arterie in ihrem Hals. Ihr Körper war wenige Blocks von ihrer Arbeit entfernt gefunden worden. Alle Formen von Ausweisen fehlten, einschließlich ihrer Brieftasche. Meine Mutter hatte immer ein Bild von mir und ihr darin. Und sie fanden diese Brieftasche mit blutigen Fingerabdrücken in der Nachttischschublade meiner Mutter, direkt neben dem Bett, in dem ich schlief. Mein Vater fragt sich immer noch, warum der Mörder meiner Mutter zurück zu ihrem Haus kam, nur um sich um ihren Sohn zu kümmern, aber ich muss nicht rätseln. Ich weiß es.
Ich weiß, dass das ein langer Schuss ist, Vicky, aber ich erinnere mich, dass du Horror mochtest, also wirst du vielleicht diese Geschichte finden. Ich weiß, dass du meine Mutter getötet hast, aber ich verzeihe dir.